Hildegard Fässle steht seit 16 Jahren vorne auf der politischen Bühne in Bern. Die SP-Frau gilt als bodenständige, volksnahe Realpolitikerin. Sie vertritt klar linke Ideen mit viel Klartext. Sie stürmt für den FC-Nationalrat, hält den New York-Marathon durch. Und nun geht sie, die wilde Hilde. Und sie geht leise, ohne großes Tamtam. Hildegard Fässle ist Gast bei Ivana Pribakovic.
Das Tagesgespräch.
Hildegard Fässler, Sie haben einen Übernamen, den Sie sicher kennen, Wilde Hilde. Wissen Sie warum?
Nein, eigentlich nicht. Aber ich weiss einfach, dass Milde Hilde auf keinen Fall stimmen würde. Nein, es hat sicher mit meinem Temperament zu tun, dass ich manchmal ziemlich verrückt sein kann, aber das geht dann auch schnell wieder vorbei.
Offenbar haben Sie auch schon während Debatten können vor sich her schimpfen bis vor sich her fluchen. Sie lächeln. Sie streiten es nicht ab.
Nein, also ich gehöre zu denen, die ziemlich viel so kommentiert. Und es gibt Fraktionsmitglieder, die gesagt haben, jetzt schreiben Sie denen mal alles auf und machen mal ein Buch von meinen Kommentaren. Sind nicht immer schmeichelhaft, aber manchmal schon auch.
Sie sagen, Sie sind temperamentvoll von sich. Jetzt Sie treten jetzt zurück vor der Frühlingssession. Und Sie haben einer Zeitung gegenüber gesagt, Sie würden den Abschied im Rat nicht verkraften. Was heisst das?
Ja, also ich glaube, ich würde dermassen heulen, dass es unangenehm wäre für mich und die anderen. Und das wollte ich mir eigentlich ersparen. Also ich bin eben auch so emotional, dass ich relativ schnell wirklich muss schnupfen oder sogar brüllen. Und dann kommt noch dazu, dass ich die, die vielleicht dann hätten wollen, noch ein bisschen heucheln, nicht haben wollen dazu verführen. Die müssen jetzt das nicht machen.
Und dann hätten Sie möglicherweise auch noch etwas gesagt, was Sie vielleicht nachher noch bedauert hätten, im Klartext?
Nein, ich glaube es nicht. Also in so einer Situation hätte ich es dann einfach genossen, dass es ganz viel gehabt hätte, die gesagt hätten, sei jetzt schade. Nein, da, ich glaube nicht, dass ich da so etwas gemacht hätte.
Warum treten Sie gerade jetzt zurück? Haben Sie jetzt auf einmal genug oder sind Sie müde?
Ich bin überhaupt nicht müde, aber ich finde, 16 Jahre ist eine lange Zeit und es macht einfach Sinn, jemand anderen Platz zu machen. Ich hätte sicher noch für ein paar Jahre Ideen gehabt und ich bin ja auch nicht wirklich überall ans Ziel gekommen von dem, was ich gerne hätte wollen. Aber 16 Jahre ist lang und es ist dermassen eine spezielle Chance, im Nationalrat zu sein, dass ich jetzt das Gefühl hatte, es ist auch gut, wenn das jetzt jemand anderes haben kann.
16 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Wenn man schaut, was in dieser Zeit alles war, das würden wir niemals können anschauen in dieser kurzen halben Stunde. Picken wir etwas raus von dem, was Sie haben wollen und wie weit das erreicht worden ist oder auch wie weit das Sie erreicht haben. Sie haben zum Beispiel Steuergerechtigkeit wollen. Haben wir die jetzt?
Nein, die haben wir leider überhaupt nicht. Wir haben zum Beispiel immer noch die Situation, dass die Geld haben, das Geld arbeiten können und dort längst nicht alles versteuern müssen, was reinkommt, im Vergleich zu denen, die einfach einen Lohnzettel haben. Also wir haben keine Kapitalgewinnsteuer. Wir haben ganz grosse Unterschiede in der Schweiz, je nachdem, wo man wohnt, muss man mit dem genau gleichen Einkommen, dem gleichen Vermögen viel oder wenig Steuern zahlen. Also wir sind nur schon allein in der Schweiz weit weg von einer Steuerharmonisierung. Das finde ich wirklich nicht gut. Wir haben zum Beispiel auch Dividendenbesteuerung verringert. Und da haben ja längst nicht alle, irgendwie Aktien und dann Dividenden. Wir haben aber auf der anderen Seite im Steuerbereich auch Fortschritt gemacht. Also Pauschalbesteuerung ist nicht mehr so einfach zu haben. Man muss auch mehr zahlen. Und vor allem haben wir es fertig gebracht, dass ausländische Steuerhinterzieher nicht mehr durch das Bankgeheimnis geschützt sind. Also es ist so ein beides. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber ein paar Schritte haben wir gemacht.
Sie sind für das Steuerabkommen mit Deutschland gewesen. Also Steuersünder hätte dann Abgeltungssteuer zahlen sollen und dann wäre das Problem Steuerhinterzieher gelöst gewesen.
Ja, also da ist jetzt halt das Abwägen gewesen, was ist besser, was ist weniger gut. Wir hätten mit dem Abkommen mit Deutschland einfach sozusagen die Altlasten können einmal bereinigen. Nicht auf eine wirklich besonders gute Art. Die hätten einfach einen gewissen Betrag müssen abliefern. Wie es auch bei so Steueramnestien ist, was ich nicht wirklich gut finde. Aber man hätte mal können doch einiges an Geld im deutschen Staat und jetzt machen wir es halt bei den Engländern und bei den Österreichern zurückgeben. Aber was noch nicht gut geregelt gewesen wäre, bei dem Abkommen ist die Zukunft. Da gibt es also wirklich nur eins. Da braucht es einen automatischen Informationsaustausch. Und ich habe gefunden, mit einem Jahr zum Abkommen machen wir einen Schritt in die richtige Richtung.
Ist es nicht innerstündlich für eine Linke, die Haltung?
Ja, wenn wir jetzt schauen, was die SPD gesagt hat, die gesagt hat, da werden die Steuerehrlichen beschissen, dann tatsächlich, es war wirklich eher so eine pragmatische Haltung. Jetzt haben die Deutschen einfach gar nichts, weil sie Nein gesagt haben. Und ich hätte das Gefühl gehabt, sie hätten ein bisschen Geld bekommen, das ihnen zusteht. Ich hätte einfach dann wirklich weiter dafür gekämpft, dass die zukünftige Regelung wirklich eine gute ist, eine, die verhebt.
Also wir können es jetzt auch mit dem Bertolt Brecht sagen, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral, ist ein bisschen so das die Stimmung, die in der Politik herrscht. Also heisst das, das Kompromiss suchen halt auch um den Preis?
Nein, also nicht immer. Es gibt Sachen, die für mich absolut unverhandelbar sind, wo ich auf keinen Kompromiss eingehe. Man weiss von mir, dass ich eine Armee absolut etwas Überflüssiges finde. Und zwar in allen Ländern. Es gibt keine einzige Armee, die je irgendetwas Gutes gemacht hat. Also da kann man mit mir eigentlich nicht handeln. Denn in der Frage der Menschenrechte, jede Asylverschärfung, da kann man eigentlich mit mir auch nicht rechnen. Asyl zu beantragen, ist ein Menschenrecht. Was denn das Land, um ein Asyl nachsucht, mit dem Gesuch macht, ist etwas anderes. Aber dass man mal fragen darf, könnte ich allenfalls bei euch bleiben, aus den und den Gründen, das finde ich total richtig. Und dass man da so verschärft, also mit dem kann man mit mir eigentlich wirklich nicht handeln.
Sind Sie in die Politik mit Ideal eingestiegen?
Ja, klar. Also, ich kann eigentlich die Welt verbessern. Wenn man in den Zeitungen liest, sieht man jeden Tag irgendetwas, das rumläuft. Kinder, die an Hunger sterben. Oder in der Schweiz hat es ganz viele Leute, die voll arbeiten und von dem nicht leben können. Wir haben eine Verfassung, die sagt, dass die AHV existenzsichernd sein sollte, was überhaupt nicht ist. Und eigentlich kann ich schon wollen da einiges dazu beitragen, dass das besser wird. Aber es ist mir auch klar gewesen, dass ich als eine von 200 allenfalls das Rädchen ein bisschen anführe, drüllen. Aber sicher nicht so weit, wie ich hätte wollen.
Bevor Sie da angekommen sind ins Studio Zürich, um ins Tagesgespräch zu kommen, habe ich ein paar Leute gesagt, Sie seien der Gast und Sie hören eben auf im Nationalrat. Das haben die meisten gewusst. Und viele haben mich gefragt, ah ja gut, aber Sie bleibt in der Politik. Und wenn ich gesagt habe, ja, offenbar nicht, hat es mir fast niemand geglaubt. Und wenn man Ihnen jetzt zulässt, was alles noch zu machen wäre, frage ich mich jetzt schon auch, wieso hören Sie auf?
Also, warum habe ich gesagt, und ich bin also tatsächlich wirklich fest entschlossen, mich auch nicht mehr einzumischen. Mein Mann wird vielleicht ein bisschen darunter leiden, wenn dann Kommentare immer daheim sind, wenn ich Radio höre oder Fernsehen schaue und Nachrichtensendungen, dann muss er ein bisschen hören, was ich nicht so gut finde. Ich werde wahrscheinlich in meiner Region vielleicht zu Krebs noch ein oder andere Mal etwas machen. Aber ich habe wirklich im Sinn, jetzt die anderen arbeiten zu lassen. Und wenn mich jemand fragt nach Rat, dann werde ich sicher die Auskunft erteilen. Aber jetzt sind es einfach andere, die da weitermachen müssen.
Und wenn die Anfrage würde kommen, Ständeratskandidatur nochmal?
Nein, auf keinen Fall. Nein, das habe ich zweimal gemacht. Und irgendwann ist man auch zu alt für solches.
Gehen wir nochmal zurück zu den Idealen, wo Sie eingestiegen sind. Wie viel ist noch von diesen Idealen rum?
Ja, die habe ich eigentlich immer noch. Und das heisst eben auch, dass ich mich immer noch etwa die ärgere, wenn dann wieder so Sachen passieren, wie dass man ein Minarettverbot will in die Verfassung schreiben. Dann werde ich mich sicher auch noch weiter ärgern. Aber auf der anderen Seite ist mir ja eigentlich auch wichtig war, dass man doch kleine Schritte machen kann, pragmatische. Und man kann nicht einfach immer alles auf der Idealebene anschauen, sonst kommt man ja auch nie hin. Und darum ist die pragmatische Politik eigentlich gerade so wichtig. Und dort ist doch das eine oder andere gelungen.
Zum Beispiel?
Ja, man glaubt es vielleicht gar nicht, aber ich habe relativ viel zu tun in der Landwirtschaftspolitik. Und dass die Bauern heute Direktzahlungen bekommen, wenn sie so Mindestanforderungen im ökologischen Bereich erfüllen, dort konnte ich wirklich mitarbeiten. Da waren wir das Fünfte, die den sogenannten ÖLN, den ökologischen Leistungsnachweis, erfunden haben. Ich glaube, eine ganz gescheite Sache, wo jetzt wirklich die Bauern aufgrund von dem Direktzahlungen überkommen. Oder ich konnte zusammen mit dem Baumeister, Verbandspräsidenten aus dem Thurgau dafür sorgen, dass KMU weiterhin, wenn sie über gewerbliche Genossenschaft Geld bekommen, eine Rückversicherung haben. Das war gerade in der Zeit, wo die Wirtschaftskrise so richtig angezogen hat, hat man auch das kleine Hilfsmittel streichen. Und jetzt ist es doch so, dass KMUs bessere Kredite bekommen, weil sie im Rücken eine starke Organisation haben, die sagen, doch, wenn der Bäcker jetzt hier seinen Ofen will erneuern, dann ist das richtig, der soll den Kredit bekommen, und zwar zu günstigen Bedingungen. Das war ja auch in einer Zeit, wo dann die grösseren Banken angefangen haben, bei den kleinen Klemmen. wo es ihnen nicht mehr so gut gegangen ist. Oder jetzt das Letzte, was ich jetzt gut gefunden habe, ist, dass wir die Solidarhaftung einführen konnten. Dass auf Baustellen wirklich auch der, der den Auftrag bekommen hat, der dann auch muss schauen muss, dass die, die nachher unter ihm, die Unterakkordanten, wenn die dort etwas machen, dass die unsere Bedingungen einhalten, dass die unsere Schweizer Löhne zahlen, unsere Schweizer Ferien, unsere Sozialversicherungen auch einzahlen. Also es sind doch einige Sachen, wo man vielleicht jetzt auf der ersten Anhieb nicht gerade so sieht, sind doch auch gelungen.
Schauen wir doch schnell das Landwirtschaftsgesetz, das ÖLN, an. Wie ist denn das zustande gekommen, wenn Sie sagen, das ist pragmatisch und es ist ein Kompromiss gewesen? Mit was für einer Forderung oder mit was für einer Haltung sind Sie da in die Verhandlungen eingestiegen?
Also es ist ja so gewesen, als man das Landwirtschaftsgesetz neu gemacht hat, hat es zu dem Punkt etwa 100 Anträge in der Kommission. Und dann hat man gesagt, ja, das geht ja nicht, wir machen eine Subkommission. Das sind, glaube ich, 5 Leute gewesen von 5 verschiedenen Parteien, die zusammengesessen sind. Weil die einen haben gesagt, ja, keine Voraussetzungen, dass wir Direktzahlungen überkommen. Die anderen haben gesagt, ja, man muss Bioprodukte wahrscheinlich herstellen, dass man überkommt. Und so haben wir dann wirklich miteinander müssen aushandeln, dass doch mindestens die Düngerbilanz muss stimmen. Dass man nicht einfach beliebig düngen kann. Und dann immer noch meinen, wir haben Geld vom Staat über für die nicht wirklich gute Leistung. Also dort bin ich schon mit dem Rudi Baumer damals, von den Grünen sind wir mit relativ harten, also ökologischen Forderungen eingestiegen und am Schluss braucht es einen Kompromiss. Und das Resultat war so zufriedenstellend gewesen, dass in der Kommission und nachher im National- und Ständerat überhaupt niemand dagegen war.
Strippenzieherin, das ist etwas, was man immer wieder nennt, im Zusammenhang mit Ihnen. Sind Sie das gewesen, eine Strippenzieherin im Nationalrat?
Ich glaube, da werde ich total überschätzt. Ich bin zwar in ein paar Funktionen gewesen, vor allem als Fraktionschefin, wo man das hätte können machen. Ich habe aber, wenn schon, wirklich eher geschaut, dass man in inhaltlichen Fragen Mehrheiten findet. Wo ich allerdings auch einmal etwas machen konnte, und das sieht man jetzt dieses Jahr, da haben wir miteinander mit den Grünen zusammen dafür sorgen, dass auch einmal eine Nationalratspräsidentin gibt, die nicht aus den grossen Parteien ist. Das war ganz lange nicht mehr möglich gewesen. Und jetzt, dass Maya Graf Nationalratspräsidentin ist, ist so etwas gewesen. Und natürlich bin ich auch ein paar Mal dabei gewesen bei Bundesratswahlen. Allerdings nicht so bei den spektakulären, bei Wahlen und Abwahlen. Eher dort, wo Frau Galmiret gewählt worden ist. Aber dort ist die Situation ziemlich eindeutig war, unseren Sitz unbestritten, gute Kandidatinnen. Und so ist dann eigentlich gut gegangen.
Wie wichtig ist es zum Beispiel bei der Wahl von der Frau Galmiret, dass Sie vernetzt sind und über Ihre Partei heraus respektiert?
Also das hat sicher geholfen, sodass dann auch nicht irgendwie andere Kandidatinnen oder Kandidaten aufgestellt worden sind. Und da haben wir halt verschiedene Möglichkeiten. Als Fraktionspräsidentin ist man Mitglied vom Büro, also sozusagen vom Präsidium. Da gibt's ganz viel Kontakt, wo ich dann auch mit den anderen Fraktionspräsidenten, Präsidentinnen reden und das wirklich gut einfädeln.
Im Film über den amerikanischen Präsident Lincoln, der jetzt im Moment gerade in den Kino läuft, wird um jede Stimme gerungen. Ziemlich hart. Und in diesem Film sogar werden die einen Stimmen fast ein bisschen gekauft. Haben Sie das harte Ringen um jede Stimme auch schon so erlebt, zum Beispiel bei Bundesratswahlen?
Ja, also dort ist es sicher so gewesen. Ich mag mich vor allem erinnern, dass wir zweimal Wahlen hatten, wo es um eine Stimme gegangen ist. Also man erinnert sich an die Wahl von Ruth Metzler gegen Rita Ross. Und im gleichen Wahlgang war es gleich mit dem Joseph Theiss und dem Peter Hess. Und dann auch nach der Wahl von Christoph Blocher hat es ja noch eine zweite gegeben. Dort ist es um jede Stimme gegangen, wo ich sicher war, dass Frau Behrli gewählt wird. Und dann hat es Zack gemacht und dann ist der Herr Merz gewählt worden. Und dort war es ganz sicher ein Herzringen hinter den Kulissen gewesen. Da ist man auch auf alle Ostschweizerinnen und Ostschweizer los. Wir müssen jetzt unbedingt ein Ostschweizer sein. Diese Überzeugung habe ich nicht geteilt. Dort ist es um jede einzelne Stimme gegangen. Aber manchmal geht es eben auch in Sachfragen um jede einzelne Stimme. Und dort ist es für mich einfach in der Fraktion wichtig gewesen, weil es gibt keinen Fraktionszwang. Aber es gibt eine gewisse Verbindlichkeit, wenn für eine Fraktion etwas ganz wichtig ist, dass alle mitmachen und dass dann die nicht mitmachen wollen, ihren Dissens auch anmelden. Also, dass ich dann gewusst habe, da gibt's jetzt in dieser Frage 2, 3, die halt anders stimmen. Und es ist einmal sogar so gewesen, dass eine aus unserer Fraktion aus Gewissensgründen anders gestimmt hat als die andere. Es ist, glaube ich, irgendwie um die Babyklappe gegangen. Und das Resultat ist gewesen, dass wir im Rat mit einer Stimme verloren haben. Also, es geht ganz häufig um jede einzelne Stimme. Und da muss man wirklich halt Überzeugungsarbeit leisten. Verknurren kann man niemand, aber zumindest sagen müssen es die, die andere, eine andere Ansicht haben, dass sie eine andere Ansicht haben. Da kann man nochmal drüber reden und wenn es dann stur bleiben, okay, dann ist es so.
Hat es bei Ihnen selber einen Moment gegeben, wo Sie einen Kompromiss haben müssen eingehen für zu einem Ziel zu kommen, das Ihnen selber wehgetan hat?
Also ich habe sicher auch schon meine Meinung müssen ändern, weil mich andere davon haben können überzeugen, nach langem Reden, dass es vielleicht bessere Lösungen gibt. Und das war dort das erste Mal gewesen, bei der Energiegesetzgebung, wo die SP zuerst eigentlich dafür war. Und dann haben wir die Meinung geändert. Und für mich war es nicht so ganz einfach gewesen. Dann ist ja dann die selbe Abstimmung auch bach ab. Und ich muss sagen, im Nachhinein ist es richtig gewesen. Wir haben jetzt eigentlich bessere Bedingungen in dieser Energiefrage. Nicht einfach eine sofortige Marktöffnung. Und für die kleinen Haushalte war der Entscheid wichtiger gewesen. Es war dann das Resultat einfach gewesen, dass die Votes mich zusammen mit anderen als Wendehals bezeichnet hat. Das habe ich nicht besonders freundlich gefunden, aber vielleicht hat es sogar gestimmt.
Sie sind in der wichtigen Kommission für Wirtschaft und Abgaben gewesen. Sie sind Fraktionspräsidentin von der SP nach dem Herrn Cavalli. In dieser Zeit haben Sie da manchmal müssen Arm drücken, also Kollegen fast ein bisschen unter Druck setzen?
Nein, das ist also jetzt wirklich nicht mein Ziel gewesen. Und auch ich habe es auch nicht müssen. Ich habe eigentlich vor allem als Fraktionschefin dafür gesorgt, dass man ein gutes Klima in der Fraktion eins, wo man auch hätte können, andere Meinungen ausdrücken. Und ich glaube, wenn Sie mit Fraktionsmitgliedern reden, die dort dabei gewesen sind, werden Sie das bestätigen. Ich finde, man kann dann hart fighten, wenn einfach das Klima gut ist. Wenn man weiss, man wird nachher nicht irgendwie eben unter Druck gesetzt, wenn man eine andere Meinung hat, sondern wenn man weiss, da kann man jetzt einmal eine Meinung sagen und sie steht nicht am anderen Tag in irgendeiner Zeitung als, oh, der hat wieder und so. Nein, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Wir haben probiert zu überzeugen und wenn ich vorher gesagt habe, wenn halt dann jemand anderer Meinung war, ist das akzeptiert gewesen. Vielleicht einmal ein bisschen Druck kann ich machen müssen bei der Besetzung von Kommissionssitz. Das ist etwas vom Unangenehmsten für eine Fraktionspräsidentin. Es gibt einfach Sitze, wo die Leute eher reingehen. Also in der SP-Fraktion haben eigentlich recht viel in die Wirtschaftskommission oder die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit und ein bisschen weniger in die Sicherheitskommission. Dort hat es schon der ein oder andere Druck gebraucht, damit jemand dann gesagt hat, ja gut, dann gehe ich halt einmal dort in der Hoffnung, es ändere ich denen mal. Das war eher eine schwierige Sache. Und dort hat es manchmal ein bisschen Muskeln gebraucht oder Überzeugungskraft. Und wenn ich es nicht geschafft habe, hatte ich zwei Vizepräsidenten, die dann halt reden mussten.
Hildegard Fässler, Politik ist ja nicht nur gewinnen und Erfolg haben. Politik ist auch verlieren. Und Sie haben einmal gesagt, Sie seien verlieren gewöhnt. Also ganz ehrlich, kann man sich gewöhnen an verlieren?
Ja, eigentlich nicht, aber lernen damit umzugehen. Also bei fast allen Abstimmungssündungen ist es so, dass ich mich nicht wirklich immer über alles freuen kann. Ich gehe jetzt davon aus, dass es am 3. März mal anders sein wird, dass ich drüber bei denen bin, die gewinnen. Nein, es ärgert mich dann natürlich schon, zum Beispiel bei unserer Steuerharmonisierungsinitiative. Da haben wir, ich glaube, etwa 8 Jahre daran geschafft. Und am Schluss hat es ein ganz klares Nein gegeben, was ich heute noch nicht verstehe, wie man dagegen sein kann, dass alle, die wirklich gut verdienen, in der ganzen Schweiz gleich viel Steuern zahlen müssen. Da habe ich den Namen schon eine Weile damit kämpfen. Aber es nützt einfach nichts. Unser System ist so, es gibt Mehrheiten, es gibt Minderheiten. Und wenn man in der Minderheit ist und wenn man jetzt eher in einer Partei ist, die halt eher ein bisschen weniger in der Mitte ist, passiert das häufiger. Man muss damit umgehen lernen und halt vielleicht das ein oder andere Thema wieder aufs Tapet bringen, wenn man verloren hat. Irgendwann, selbst beim Frauenstimmrecht, ist nach ein paar Anläufen dann endlich gelungen. Aber es ist schon nicht ganz einfach, da gebe ich zu.
Sie sind seinerzeit nicht gewählt worden im Kantonsrat, Sie sind nicht gewählt worden im Ständerat, Sie sind nicht Bundesrätin geworden, wenn ich jetzt das so aufzähle.
Ja. Ja, es ist also nicht wirklich immer alles gelungen. Im Kantonsrat bin ich dann gleich gekommen und im Nationalrat. Ich glaube, ich habe wirklich ein paar Sachen verloren, aber ich habe auf der anderen Seite das Glück gehabt, dass ich dann doch eben zum Beispiel im Kantonsrat gekommen bin und im Nationalrat. Es gibt solche, die es überhaupt nie an einem hinschaffen, obwohl es total gute Leute sind und das auch gut könnten. Manchmal ist einfach die Situation so, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort muss sein. Und ich habe es immer als Privileg aufgefasst, im Nationalrat zu sein. Ich habe so viel gelernt, so viele gute Leute kennengelernt, inhaltlich Sachen kennengelernt und auch gelernt. Ja, das mit dem Bundesrat, das ist jetzt, ja, das ist ein bisschen schwieriger gewesen, zu verkraften. Eigentlich weniger denn die Wahl, sondern dass meine Fraktion nicht nominiert hat. Aber es gibt ein Leben ohne Bundesrat.
Was denken Sie, was ist es denn? Sind Sie möglicherweise für eine Bundesrätin zu wenig diplomatisch gewesen? Ich erinnere jetzt nur an den Fall, wo sich vielleicht die ein oder andere auch erinnert, wo Sie den Bundesrat Merz als totales Debakel bezeichnet haben. Das ist ein Beispiel.
Ich weiß es nicht. Also der Entscheid ist ja in der Fraktion gefallen und ich kenne jetzt nicht wahnsinnig viele Mitglieder von meiner Fraktion, wo jetzt der Herr Merz fest gelobt hätten. Die Situation ist offenbar einfach so gewesen, dass die anderen zwei, die man dann nominiert hat, dass man von denen das Gefühl hat, die machen das besser. Stimmt schon, im Bundesrat, da muss man auch diplomatisch sein, aber ich glaube, dass ich das kann, habe ich wirklich als Fraktionspräsidentin auch beweisen können. Aber es ist gut, wie es ist. Und ich finde, Frau Sommaruga macht einen hervorragenden Job. Und ich hätte, glaube ich, eine schlaflose Nacht in ihrer Situation.
Verlieren können muss man auch im Sport. Wenn Sie shooten, verlieren Sie da leicht?
Nein, also ich verliere eher beim Sport Ring, wenn es ein Einzelsport ist, also in einem Teamsport, Mannschaftssport, wie jetzt Fußball, dann finde ich es nicht so gut, weil dort ist dann das ganze Team, das verloren hat. Vielleicht, weil ich jetzt nicht gut gewesen bin oder etwas anderes nicht geklappt hat. Im Sport verliere ich eigentlich nicht so gern. Und die mich noch von ganz früher kennen, die wissen, wir haben in der Schule immer Völkerball gespielt und dort ist es dann ganz schwierig gewesen, für mich zu verlieren. Ein bisschen bessert habe ich mich schon. Aber so, wenn es nur um mich geht, wenn ich jetzt halt irgendwo am Lauf nicht weit vorne bin, dann kann ich besser verkraften, wieder, wenn ich für eine Mannschaft irgendetwas gemacht habe, was nicht gut ist.
Wenn Sie sagen, früher beim Völkerball, was haben Sie denn gemacht, was Sie verloren haben?
Oh, ich glaube, da bin ich dann auch noch recht lang ziemlich wütig gewesen und habe vielleicht auch mal jemandem etwas gesagt, was ich nicht hätte sollen. Aber das war auch so ein Prozess gewesen, der sich dann mit der Zeit ergeben hat, wo ich gemerkt habe, das ist eigentlich nicht so gut.
Sie haben für den FC-Nationalrat gekickt, als Stürmerin unter anderem. Wissen Sie, wie viele Goals Sie gemacht haben?
Ja, genau, eins. Also ich bin nicht wirklich erfolgreich gewesen, aber ich habe ein Wichtiges gemacht bei einem Vier-Länder-Turnier gegen Österreich und das hat dazu geführt, dass wir hier, glaube ich, Zweite und nicht Letzte geworden sind im Turnier.
Das freut Sie heute noch, wie
ja, ich sehe. Ja, das war super gewesen. Es war zwar so ein Abstauber-Goal gewesen, aber immerhin.
Und beim Marathonlaufen, was reizt Sie an dem so, sich selber besiegen?
Ja, eigentlich einfach, dass ich kann zeigen für mich, dass ich so lange kann laufen, also dass ich 4 Stunden am Stück renne, finde ich noch interessant. Das sind meistens ja auch schöne Strecken, wo man da läuft. Und ich tue dann einmal im Kopf Prozent rechnen, überlegen, wie viel Prozent habe ich jetzt schon gemacht. Da kann ich auch das Kopfrechnen einmal noch ein bisschen trainieren. Oder wie viel Prozent muss ich noch, wie viel Streckenteil kommen noch. Also da geht es wirklich darum, dass ich dann für mich selber kann sagen, hey, ich mag so lange laufen, das ist super. Und im Ziel ist dann einfach immer wirklich ein gutes Gefühl, dass ich so etwas geschafft habe. Und wenn es dann auch noch warmes Wasser gibt zum Duschen und nicht bloß kalt, dann ist es ganz toll.
Und 42 Kilometer, wenn ich jetzt gerade vorhin von Ihnen gehört habe, ist nicht das längste, wo Sie gerannt sind, an einem Stück?
Nein, ich habe mir zum 50. Geburtstag den 100-Kilometer-Lauf von Biel geschenkt. Es hat leider die ganze Nacht geregnet und mein Mann hat mich auf dem Velo begleitet. Für ihn war es relativ unangenehm, weil ich natürlich nicht so schnell gerannt bin, wenn er hätte Velo fahren können. Also das war eine ganz verrückte Herausforderung. Und da bin ich also heute noch stolz, dass ich das geschafft habe mit einer grossen Pause.
Und jetzt, nach 16 Jahren im Nationalrat, jetzt brauchen Sie die Zeit mehr für noch mehr Sport?
Ja, also wenn man ja älter wird und ein bisschen die Leistung will behalten, muss man ein bisschen mehr trainieren. Also ich mache sicher ein bisschen mehr Sport, aber auch wieder ein bisschen mehr zusammen mit meinem Mann. Ein bisschen langlaufen und Skifahren. Aber daneben würde ich weiss gar nicht mehr, welcher Bundesrat das mal gesagt hat, würde ich ein bisschen mehr lesen, wo nicht im A4-Format herkommt, sondern zwischen zwei Buchdeckeln. Und vielleicht finde ich sogar wieder Zeit, um auch noch ein bisschen Musik zu machen, weil die Musik habe ich ganz wegstecken in dieser Zeit. Wenn man nicht kann, so jeden zweiten Tag üben und nicht regelmäßig in eine Probe, dann macht es keinen Sinn, irgendwo in einer Musik mitzumachen. Vielleicht kommt das auch noch wieder zum Zug.
Spielen Sie immer noch Querflöte?
Ja, eben schon lange nicht mehr. Ich hatte dann einmal ein junges Mädchen gehabt, wo eine gebraucht hat. Dann habe ich deren die zur Verfügung gestellt und irgendwann hat sie mir sie abgekauft. Jetzt habe ich also eigentlich nur noch zwei Blockflöten daheim und keine Querflöte mehr. Ich muss dann schauen, ob es wieder Querflöten ist. Eigentlich würde ich gerade so gerne Fagott lernen, wenn man da so schön kann machen.
Wäre aber auch nicht für die Fasnacht, das Instrument.
Nein, also ich bin auch nicht wirklich ein Fan von Guckermusik. Ich habe lieber gerne Musik, die richtig tönt.
Bei dieser Aussage tue ich nichts mehr kommentieren. Hildegard Fässler, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute im neuen Lebensabschnitt.
Danke, gleichfalls.
Ivana Pribakovic im Gespräch mit der Hildegard Fässler, die SP-Nationalrätin aus der Ostschweiz, hört nach 16 Jahren auf, im Bundeshaus, mit dem Politbetrieb, aber nicht mit dem politischen Denken, wie wir gehört haben.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.